Ich möchte beginnen mit zwei Versen aus dem Johannesevangelium. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Und dann ein Kapitel weiter heißt es, und da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten. Das klingt ziemlich ungeheuerlich. Warum beschließt eine geistliche, gottesfürchtige Leitung zwei Morde? Welche Gefahr geht von diesen Männern aus, die unbedingt gebannt werden muss und die scheinbar sogar eine Tötung gerechtfertigt erscheinen lässt? Stell dich das mal vor, Uwe beschließt so heimlich, einen ewigen Quertreiber, der hier immer in der Gemeinde querschießt, oder dafür zu sorgen, dass der nie wieder im Gottesdienst erscheint. Interessanter Gedanke. Aber dann wird es einem vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher, was hier steht. Was die vorhaben. Also was ist so bedrohlich an Jesus und seinem Auftrag? Und an dieser Stelle, im Johannesevangelium, da kommen zwei Ereignisse zusammen. Vor einigen Tagen hatte Jesus Lazarus, den sie schon ins Grab gelegt hatten, weil er gestorben war, zum Leben erweckt. Und Johannes berichtet, dass alle Menschen, die dabei waren, die gekommen waren, um zu trauern und das miterlebt haben, dass Jesus das getan hat, davon erzählt haben. Natürlich haben sie davon erzählt, das war die Nachricht überhaupt. Und die zweite Sache, die hier passiert, das Passafest steht ja vor der Tür und Menschen aus dem ganzen Land strömen nach Jerusalem, um dieses Fest mit zu feiern und dabei zu sein, in der Stadt zu sein. Und alle, die diese Geschichte von Lazarus gehört haben, hofften natürlich auch, vielleicht Jesus zu sehen. Sie haben gehofft, vielleicht kommt Jesus auch in die Stadt und wir können diesen Mann, der das getan hat, einmal sehen, von Angesicht zu Angesicht. Im Johannes 12, Vers 18 heißt es, das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Priester zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Also das ist das Bedrohliche, dass Jesus faszinierend redet und handelt und dass die Menschen ihn sehen wollen. Die Menschen haben Lust, ihm zu begegnen und wollen ihn erleben. Und die führenden Juden denken, wir wollen in dieser vollen Stadt hier keinen Aufruhr haben. Und wenn Lazarus dann tot ist, dann ist dieses Wunder wieder vom Tisch, dann spricht keiner mehr davon. Und wenn Jesus tot ist, ist diese ganze Aufregung vorbei, dann haben wir endlich Ruhe. Dann ist niemand mehr, der die Leute aufhetzt und der die Menschen rebellisch macht. Nun, vordergründig sind das ihre Überlegungen und ihre Angst, die sie haben, was diesen Jesus betrifft. Sie hielten Jesus für einen Aufrührer, für einen Scharlatan und vor allem für einen Gotteslästerer. Und wenn man sich Jesus' Aussagen kurz vorher ansieht, also die er, wenn er von seinem Auftrag spricht oder das, was er zu seinen Nachfolgern gesagt hat, dann wird eigentlich deutlich oder es scheint immer wieder so durch, dass dort in Jerusalem etwas Großes passieren würde. Also insofern hatten sie schon recht mit ihrer Einschätzung, dass es dass etwas bevorstand in der Stadt. Und wir wissen das heute in der Rückschau, wie weltverändernd Jesu Kommen nach Jerusalem gewesen ist. Weil es eben auf seinen Kreuzestod und auf die Auferstehung hinausgelaufen ist. Das ist da passiert in der Folge. Und vielleicht, so kann man ja auch vermuten, sind all diese Opposition, die hier beschrieben wird, und diese Mordpläne nur ein Teil des letzten Aufbäumens des Widersachers gegen Gottes Plan. Und Jesus hatte vorher gesagt, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Das ist Johannes 12, Vers 31. Und Jesus weiß natürlich um all die Begleitumstände. Er weiß, dass es letztlich darum geht, wie die Menschen sich zu ihm stellen. Und davon spricht er hier noch einmal sehr eindrücklich. Johannes hat am Ende dieses 12. Kapitels noch mal einiges zusammengetragen. Das ist keine durchgehende Geschichte, sondern Johannes hat ein paar Sachen zusammengestellt, die mit Jesu Auftrag zu tun haben. Und davon möchte ich euch jetzt einmal vorlesen, ab Vers 35, Johannes 12, ab 35. Jesus erwiderte, das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Nachdem Jesus so zu ihnen gesprochen hatte, zog er sich zurück und hielt sich von da an vor ihnen verborgen. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und wem konnte sich der Herr mit seinem mächtigen Handeln offenbaren? An anderer Stelle nennt Jesaja den Grund, warum sie nicht glauben konnten. Der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Daher kommt es, sagt der Herr, dass sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Jesaja sagte das, weil er die Herrschaft Jesu gesehen hatte. Auf ihn bezogen sich seine Worte. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Wenn jemand hört, was ich sage und sich nicht daran hält, dann bin nicht ich es, der ihn verurteilt. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter schon damit gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tage verurteilen. Denn ich habe nicht aus mir selbst herausgeredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Wenn man das liest, dann wird eigentlich ziemlich schnell deutlich, dass Jesus nicht als so ein Wunderheiler verehrt werden will, wie die Leute das vielleicht erwartet haben oder was sie auch in ihm sahen. Sondern sein Ziel und sein Auftrag geht in eine ganz andere Richtung. Und bevor er sich von den Menschen in Jerusalem zurückzieht und nicht mehr öffentlich mit ihnen zu ihnen spricht, da redet er noch einmal etwas geheimnisvoll zu seinen Zuhörern. Er vergleicht sich mit dem Licht und deutet an, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Er sagt hier, geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Zunächst kann man das vielleicht so verstehen, dass er sagen will, ich habe die Lampe, ich habe Licht und wenn ihr bei mir bleibt, dann seid ihr auch beim Licht, dann könnt ihr auch sehen. Und jeder, der bei Stromausfall schon mal in den Keller musste zum Zählerkasten, um die Sicherung wieder reinzumachen, weiß, wie hilfreich das ist, dass eine Taschenlampe an fester Stelle liegt, die ich mir holen kann, um dann eben nicht im Dunkeln die Kellertreppe runter zu müssen. Also Licht zu haben ist gut, das wissen wir. Und sicher ist dies auch ein Aspekt des Bildes, was Jesus hier benutzt. Aber das kann nicht alles sein, denn manches passt hier überhaupt nicht. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, damit die Finsternis euch nicht überfällt, das war etwas, was die Leute damals nicht kannten. Es gab keine Stromausfälle, weil es eben noch keinen Strom gab oder jedenfalls nicht nutzbar für die Haushalte. Und die Menschen wussten ganz genau, wann die Sonne unterging an jedem Tag und wurden nicht von Finsternis überfallen. Oder auch die Frage, warum drängt Jesus hier zur Eile? Zweimal mahnt er die Leute an und sagt, ihr müsst handeln, solange das Licht noch bei euch ist. Er drängt darauf. Und es wird ziemlich schnell deutlich, dass Jesus hier eben von geistlichen Dingen spricht. Und er benutzt zum besseren Verständnis eben diesen Vergleich mit Licht und Dunkelheit. Eben weil geistliche Dinge nicht sichtbar sind. Weil die unsichtbare Welt schwer greifbar und zu beschreiben ist. Gottes Realität besteht eben nicht nur aus dem, was wir mit unseren Sinnen so erfassen können. Also bei Jesu Auftrag geht es um geistliche Realitäten, die aber sehr reale Auswirkungen und sehr konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben. Und wir können das schon damals sehen, dass die Menschen ganz unterschiedlich auf Jesus und seine Worte reagiert haben. Also die eine Gruppe ist vor die Stadt gegangen, hat die Kleider auf die Straße gelegt und einen Palmwedel, um ihn als König zu empfangen, der in die Stadt kam. Und die andere Gruppe hat kurzerhand beschlossen, ihn umzubringen, damit sie ihn endlich los sind, damit es aufhört. Also an ihm scheiden sich die Geister damals und das ist heute noch eigentlich ganz genauso. Nun, Jesus hat schon öfter davon gesprochen, dass er das Licht ist. Wir haben das ja eben auch gehört, dieser ganz bekannte Vers aus Johannes 8. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Und hier spricht Jesus ganz ähnlich. Aber zusätzlich fällt eben auf, dass er es noch sehr dringend macht. Er ist nur noch kurze Zeit bei ihnen und fordert die Menschen auf zu handeln, solange er noch da ist. Natürlich kann man sagen, zumindest theoretisch, dass man sich ja jederzeit für Jesus entscheiden kann. Diese Idee steckt ja auch dahinter, wenn wir das manchmal so sagen, ja, fromm werden kann ich auch noch, wenn ich alt bin, oder mit dem Beten anfangen kann ich noch, wenn ich alt werde, wenn es nicht mehr so läuft. Aber Jesus redet hier in keiner Weise so, sondern er macht es dringend. Warum tut er das? Nun, ich glaube, weil Jesus ganz genau weiß, dass keine Gelegenheit so günstig ist, wie der Moment, in dem er ganz nah ist. Der Moment, in dem du spürst, dass Jesus dich anspricht, dass er dir ganz nahe kommt. Und wenn es so ist, dass Jesus dich heute berührt oder dir heute begegnet, dann kannst du davon ausgehen, dass dieses Erleben und dieses Empfinden vielleicht am Mittwoch gar nicht mehr so intensiv ist, wie du es heute spürst und merkst. Wir Menschen sind einfach so. Und ich glaube, darum ist auch der Moment wichtig. Und darum drängt Jesus auch darauf, dass wir diese Entscheidung fällen und nicht vor uns herschieben. Und die zweite Frage lautet dann natürlich, was sollen wir denn tun, wenn wir von Jesus berührt sind und von ihm angesprochen sind? Sollen wir ihn toll finden? Sollen wir Jesus für den Richtigen halten? Sollen wir ihn verteidigen? Jesus sagt hier, geht euren Weg im Licht. Das ist sein Auftrag. Das heißt, setzt euch in Bewegung. Eben in Johannes 8, Vers 12 hieß es, folgt mir nach. Oder in der Luther-Übersetzung heißt es, wandelt im Licht. Also bewegt euch, macht euch auf den Weg. Und den Grund für diese Aufforderung nennt Jesus auch. Macht euch auf den Weg, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Also wenn Jesus das Licht ist, dann ist die Finsternis ja dort, wo Jesus nicht ist. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Widersacher immer wieder große Energie da reinsetzt, die Menschen auf seine Seite zu ziehen und an sich zu binden. Interessant ist hier, dass Jesus bei diesem Thema nicht von irgendeinem Taktiktraining spricht oder irgendwelche Tipps gibt, wie wir uns selbst verteidigen können, eine Nahkampfausbildung oder irgendwie sowas gegen die Überfälle der Finsternis, sondern sein Konzept ist, unterwegs zu sein mit ihm. Das ist seine Strategie. Ein weiterer Vorteil hiervon, mit Jesus kennen wir den Weg und das Ziel. Er sagt hier genau das Gegenteil. Wer in der Finsternis unterwegs ist, der kennt das Ziel nicht. Der weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Und das ist eigentlich ganz so, wie es dieses Bild von Licht und Finsternis ja auch nahelegt. Also wenn ich im Licht unterwegs bin, wenn ich im Licht die Treppe runtergehe, dann sehe ich, was auf den Stufen vielleicht liegt. Ich sehe, was vor mir ist, was hinter mir ist. Ich kann nicht plötzlich überfallen werden, mir kann nicht plötzlich einen an ein Bein stellen, weil ich ja sehe, was um mich herum da ist. Und bei diesem Vergleich ist uns das eigentlich sonnenklar, da sehen wir das. Doch Jesus spricht eben von geistlichen Wahrheiten, die uns Menschen manchmal nicht so offensichtlich sind, die aber sehr reale und konkrete Auswirkungen auf unser Leben haben. So sagt Jesus das ja hier. Und auch in diesem Sinne ist Jesus das Licht, dass er uns die Hintergründe und die Zusammenhänge aufzeigt und deutlich macht. Und weil ihm dies so wichtig ist, sagt er nun noch einmal, glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt. Das ist Vers 36. Und das geht ja über das eben geforderte eigentlich sogar nochmal hinaus. Einfach nur sich in Bewegung zu setzen. Nicht nur anerkennen, dass Jesus die Wahrheit sagt und ihm deshalb zu folgen, um vielleicht auf der richtigen Seite zu stehen, sondern an Jesus, der das Licht ist, zu glauben, das bedeutet ja, sich ihm zu öffnen, sich ihm hinzugeben und ihm zu folgen, weil man eben erkannt hat, dass er die Wahrheit sagt, dass seine Worte wahr sind. So wie Jesus das an anderer Stelle auch mal gesagt hat, dass er der einzige Weg ist zu Gott, die einzige Möglichkeit, Gott zu erreichen. Und um dies einzulösen, ist Jesus ja auch nach Jerusalem gekommen. Und darum ist er auch nur noch kurze Zeit bei ihnen. Und ich habe so gedacht, natürlich haben die Menschen das alles ja nicht so verstehen können, als er zu ihnen gesprochen hat. Denn manche Ereignisse standen noch aus. Das war ja noch gar nicht passiert. Das konnten die Menschen ja noch gar nicht damit in Verbindung bringen. Aber auch heute, denke ich, ist es noch so, dass wir manche Sachen nicht verstehen, was Jesus sagt. Und ich glaube auch, das ist nicht der entscheidende Punkt, um Jesus nachfolgen zu können, dass wir alles verstanden haben. Wenn ich Jesus vertraue, weil ich ihn als vertrauenswürdig erlebt habe, dann ist es absolut in Ordnung, dass ich auch bestimmte Aussagen, bestimmte Forderungen nicht komplett verstehe. Also ehrlich gesagt würde es mich eher stutzig machen, wenn ich sagen könnte oder das Gefühl hätte, ich habe alles unter den Füßen, habe alles verstanden, fragt mich was, ich erzähle es euch oder ich erkläre es euch. Und Jesus beschreibt hier sehr schön eindrücklich, was dann passiert, wenn wir an ihn, der das Licht ist, glauben. Er sagt hier, damit ihr zu Kindern des Lichts werdet oder zu Menschen des Lichts. Also das Vertrauen, das Öffnen und die Hingabe an ihn verändern uns, machen etwas mit uns. Sein Wesen färbt auf uns ab. Wir werden von ihm geprägt. Wir sind erkennbar als seine Kinder. Und Luther hat das ja so übersetzt oder geschrieben, werdet Kinder des Lichts, so ein Schlagwort eigentlich. Das ist das, oder das ist ein Ziel für uns. Werdet Kinder des Lichts, so soll unsere Nachfolge aussehen. Und danach, so berichtet Johannes das hier, zog sich Jesus zurück, nachdem er das gesagt hat, nachdem er das den Leuten mitgegeben hat. Und er tritt nicht mehr öffentlich auf. Das Entscheidende war gesagt. Und dann erhält Johannes noch einmal so ein bisschen Rückschau auf Jesus' öffentliches Wirken. Und er bleibt bei diesem Thema, nämlich wie stellen sich die Menschen zu Jesus? Wie reagieren sie auf ihn? Und Johannes hat diese Beobachtung gemacht, das sagt er im Vers 37, trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und er ist eigentlich erschüttert. Das auserwählte Volk glaubt dem von Gott gesandten Retter nicht, der ja durch Taten bewiesen hatte und der immer verwiesen hat auf Gott, den Vater. Sie glauben ihm nicht. Und das ist eigentlich tragisch und auch schwer zu verstehen. Und doch Johannes erkennt, dass diese Entwicklung oder dass dieses Passieren schon damals von Jesaja viele, viele Jahre vorher vorausgesagt wurde. Jesaja hatte die Herrlichkeit Jesu gesehen, so heißt es hier, und gesagt, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verschlossen. Daher kommt es, sagt der Herr, dass sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihrem Herzen nichts verstehen und dass sie nicht umkehren. Und diese Aussage erzeugt natürlich eine nicht geringe Spannung. Also wie kann Gott selbst die Augen und Herzen verschließen und dann den Menschen ihren Unglauben vorwerfen? Wie geht das? Und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Allerdings fällt auf, wenn man hier drüber nachdenkt, dass trotz dieser Prophetie Jesus nicht aufgehört hat, die Menschen immer wieder einzuladen. Er hat nicht aufgegeben zu sagen, ich weise euch auf den richtigen Weg hin und ich lade euch ein, folgt mir nach und glaubt an mich, an das Licht. Also er wurde nicht müde, die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Und darum ging es ja auch gerade. Außerdem, das finden wir auch in der Bibel, wird von vielen Menschen berichtet, die geglaubt haben. Das heißt, obwohl Gott Herzen und Augen verschlossen hat, hat er wahrscheinlich nicht alle Augen und Herzen verschlossen. Es ist immer eine Einladung wert, den Menschen das anzubieten und zu sagen, davon kann ich berichten, da kann ich sagen, das habe ich erlebt, das habe ich in meinem Leben mitbekommen und das kann ich dir ans Herz legen. Das kann ich dir empfehlen. Doch von diesen Überlegungen abgesehen, das fand ich auch ganz interessant, jemand hat mal darauf hingewiesen, dass wenige Menschen eigentlich durch Wunder zum Glauben gekommen sind. Das ist ganz interessant. Vielleicht habe ich gedacht, kann man es sogar verstehen. Also kann ein einmaliges, übernatürliches Erlebnis, das ich mache, das ich erlebe, zu so einer Hingabe oder zu dieser Art Hingabe führen, die Jesus hier beschreibt? Oder braucht es dazu doch etwas mehr? Zum Beispiel einen täglichen Umgang mit ihm, Gespräche mit ihm, Herausforderungen an mich, an meinen Glauben oder auch das Erleben von Bewahren weiterhin auf dem Weg und auch Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern und den Austausch darüber, was wir erlebt haben. Ein reifer Glaube ist immer auch ein gewachsener Glaube. Der passiert nicht einfach so, weil ich jetzt einmal ein Wunder erlebe und etwas total Ungewöhnliches passiert, was nicht zu erklären ist, wissenschaftlich. Und das klingt ja auch in diesem zitierten Jesaja-Wort an, wenn Gott sagt, dass er nur die heilen kann, die zu ihm umkehren. Also die Umkehr, das Glauben oder der Glaube an das Licht ist die Voraussetzung dafür, dass Heilung geschehen kann. Die ist nicht in dem Moment da und alles ist oben auf. Und das ist auch eine geistliche Realität, von der Jesus immer wieder gesprochen hat, dass das entstehen und wachsen muss. In den nächsten Versen, da beschreibt Johannes noch die Beobachtung, dass sogar unter den führenden Männern Leute waren, die an Jesus glaubten. Aber, so schränkt er das hier ein, sie hatten nicht den Mut, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen, weil sie Angst hatten vor der Reaktion der Pharisäer, weil sie Angst hatten, dann, wenn sie sich zu Jesus stellten, aus der Gemeinde oder aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Sie sind fasziniert von Jesus, weil sie merken, dass da was Besonderes ist, aber es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, anstatt Ansehen oder Anerkennung bei Gott zu finden, so schreibt Johannes das hier. Und diese halbherzige Haltung Jesum gegenüber, ich denke, die ist nicht selten. Die kennen wir auch von Menschen, mit denen wir sprechen, um uns herum. Also einerseits eine Faszination dieser Person, Jesus, aber doch, ja, nicht so ein ganzer Schritt dahin. Und immer wieder Vorbehalte. Und letztlich, und das sagt Jesus hier auch, so eine Haltung führt eben auch am Ziel vorbei. Er hat gesagt, glaubt an das Licht, damit ihr Menschen des Lichts werdet. Das heißt, die Gläubigen sollen als Menschen des Lichts erkannt werden. Das geht nicht heimlich, das geht nicht so nur privat und unterm Deckel der Verschwiegenheit. Sondern es macht etwas mit dir. Und ganz am Ende zitiert Johannes noch einige Aussagen Jesu aus früherer Zeit, die einen weiteren wichtigen Aspekt zu diesem Thema, wie stellen wir uns zu Jesus, hervorheben oder betonen. Zunächst einmal sagt Jesus, oder betont er seine enge Verbundenheit mit dem Vater. Er sagt immer, wer an mich glaubt, der glaubt an den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Und es soll eben klar sein, und das hat er immer wieder betont, dass er nicht in eigener Mission unterwegs ist, sondern dass er nur im Auftrag handelt. Dass er das wiedergibt, was er vom Vater gehört hat. Und auf diese Weise, an dem Menschen Jesus soll Gott verständlicher und greifbarer werden für die Menschen, mit denen er gesprochen hat, denen er begegnet ist und denen er gegenübertrat. Aber Jesus spricht an dieser Stelle eben auch von Konsequenzen unserer Entscheidung. Er sagt hier am Ende, wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tage verurteilen. Das ist Vers 48. Also Gott hält an jenem letzten Tag Gericht und verurteilt alle, die Jesus abgelehnt haben. Auch das ist eine geistliche Realität Gottes, die Jesus hier beschreibt und die wir kennen sollten und kennen müssen. Wir mögen das gerade in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen unverständlich finden oder vielleicht auch ein bisschen ungerecht und zweifelhaft. Kann man denn so argumentieren? Sind nicht alle irgendwie geliebt und auf dem Weg? Aber Jesus sagt das hier ganz genauso. Und er betont noch einmal, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Also da sagt er es noch einmal ganz deutlich, seine Mission ist die Rettung der Menschen. Darum ist er gekommen, darum hat er zu den Menschen gesprochen, darum hat er das auch dringend gemacht und gesagt, handelt, solange ich noch hier bin, hört mir zu, denkt darüber nach und merkt, was hier im Gange ist. Also letztlich läuft alles auf die eine Frage hinaus, glaubst du Jesus das, was er da sagt, was er da behauptet? Glaubst du das und willst du diese Rettung auch für dich haben, die Jesus anbietet? Das ist die entscheidende Frage. Willst du das haben? Und an Jesu Worten hier in diesem Text, den Johannes wiedergibt, wird klar, dass ihm deine Antwort wichtig ist. dass ihm das nicht egal ist. Er drängt darauf, dass du ihm antwortest, dass du dich diesem Angebot stellst, dass du darauf reagierst. Und er sagt das hier am Ende, und da bin ich auch so drüber gestolpert, dass er das nochmal so auf den Punkt bringt. Jesus sagt, ich weiß, bei Gottes Auftrag geht es um das ewige Leben. Es geht um Leben und Tod. Es geht um das ewige Leben. Und darum, dann schließt er an, was ich darum verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat, weil es so wichtig ist, weil es so essentiell ist, verdrehe ich da nichts dran, sondern ich gebe das genauso wieder, wie Gott mir das aufgetragen hat, damit ihr es hört, damit ihr es versteht. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um den Auftrag deines Vaters auszuführen. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass du dir das auf die Fahnen geschrieben hast, ganz treu zu sein und alles so auszuführen, wie der Vater es wollte, um uns zu retten, um uns das anbieten zu können. Und ich danke dir, dass wir das hören durften, dass uns das mehr und mehr klar wird in deinem Wort. Ich danke dir, dass du auch jetzt, nachdem du zum Vater gegangen bist, nicht aufhörst zu rufen und immer wieder Menschen anzusprechen. Und ich möchte dich bitten, dass wir doch jeden Tag neu auch, die wir deine Nachfolger schon sind, lange Zeit, immer wieder neu diese Entscheidung treffen und immer wieder dieses Ja sagen, dass wir das wollen und davon Zeugnis geben den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die du uns in den Weg stellst, mit denen du uns die Gespräche zeigst und schenkst, dass wir davon zeugen dürfen, von dieser fantastischen Sache, dass wir im Licht unterwegs sein dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir mehr und mehr von dir ausgerüstet und geprägt werden, dass wir mehr und mehr verstehen, wie du die Dinge siehst und wie du uns haben möchtest. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und möchten dich auch bitten, dass du mit uns in diesen Tag gehst. Lass uns deine Worte immer wieder nachgehen. Und schenk, dass wir zu Kindern des Lichts werden, jeden Tag neu. Amen.